Bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er zu seinen Jüngern gesagt, wartet in Jerusalem und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. In der Apostelgeschichte, Kapitel 1, im Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, also auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Gott sei Dank für dieses Geschenk des Heiligen Geistes, für diese Verheißung des Vaters, uns zuzurüsten, dass wir Kraft empfangen, Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf uns kommt. Zweiter Punkt, wo ich die Liebe Gottes sehe. Erstens, wenn ich aufs Kreuz sehe, sehe ich, wie sehr Gott mich liebt. Und dann nochmal, wie er seinen Geist ausgibt. Er hat gesagt, der Vater weiß, den Kindern gute Gaben zu geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel uns den Heiligen Geist geben, wenn wir ihn darum bitten. Was für ein Liebesgeschenk an uns von dem Vater. Und das finde ich eine gute Nachricht, dass wir unser Leben nicht aus eigener Kraft leben müssen. Ja, danke, Herr. Im Vers 1 im Kapitel 2, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Pfingstfest war eines der großen Feste der Juden. Es war normalerweise das Fest, wo die meisten Leute in Jerusalem waren. Es war eine Frühjahr, Anfang Juni, eine angenehme Zeit zum Reisen. Und so sind viele Juden von außerhalb, von weit her gekommen, um das Fest gemeinsam in Jerusalem zu feiern.
Was war denn das für ein Fest?
Das Pfingstfest war eigentlich ein Erntedankfest. Es war 50 Tage nach dem Passafest. Und sie haben Erntedank gefeiert. Und zwar für die Winterernte, den Winterweizen. Der ist da reif geworden zu der Zeit. Und sie haben Feld abgeerntet, haben die Ähren da in Bündeln gesammelt und haben die vor den Herrn gebracht und haben die vor dem Herrn dargebracht als Schwingopfer, dem Herrn geopfert. Es war ein Freudenfest, auch ein Fest, wo sie sich erinnert haben, wie Gott ihnen das Gesetz gegeben hat, für die, ein Dankesfest für die Vorsorge Gottes. Und so auch die Jünger waren alle an einem Ort beisammen. Und wie schön es ist, wenn wir uns versammeln dürfen als Familie Gottes. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ha, was für ein Tag. Die Leute da, die 120 sitzen beisammen und plötzlich ein lauter Wind und plötzlich Zungen vom Feuer. Und dann fangen sie an, in anderen Sprachen zu sprechen. Wilde Sache. Wir sehen diesen Wind und das Feuer sehen wir hier nur einmal. Das war ein einmaliges Phänomen offensichtlich zu Pfingsten. Dass Menschen in Zungen sprechen, wenn der Heilige Geist auf sie kommt, das sehen wir öfter. Nicht jedes Mal, wir werden das sehen, wenn wir durch die Apostelgeschichte weiter durchgehen, nicht jedes Mal haben die Leute in Zungen gesprochen, wenn sie erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Aber es ist öfter mal passiert. Aber wir werden auch sehen, wir können den Heiligen Geist, wir können Gott nicht in unsere Schubladen stecken. So wirkt der Herr. Und wenn du wiedergeboren wirst, dann musst du das Gefühl dabei haben und dieses warme Prickeln, dass dir den Buckel runterrutscht. Ich habe gar nicht viel Gefühl gehabt, wie ich mich entschieden habe für Jesus. Oder wenn der Heilige Geist auf dich kommt, dann muss es so und so sein. Und wenn du nicht in Zungen sprichst, dann hast du den Heiligen Geist nicht empfangen. Nee, was sagt Gott, was ist die einzige Bedingung, den Heiligen Geist zu empfangen? Ist, dass wir bitten und im Glauben empfangen. Der Heilige Geist ist da, wir müssen ihn erwarten, dass er ausgegossen wird. Wir brauchen ihn nur mehr empfangen. So sehen wir die verschiedenen Zeichen. Wir sehen auch, erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Im Vers 2. Die Leute, die Jünger sind gesessen. Ja, das klingt ziemlich konservativ. Es scheint also auch für Gott keine Rolle zu spielen, welche Position wir haben. So dass wir geistliche Erfahrung machen können oder dass wir uns segnen kann. Äußerlichkeiten sind dem Herrn völlig egal. Dem Herrn geht es um unser Herz. Und ich denke, wir machen so oft den Fehler, dass wir Gott in unsere Schachteln stecken und in unsere Schubladen und sagen, Gott wirkt so und Gott wirkt so und er muss es so tun, er muss es so tun. Und Leute, wenn ihr nicht eure Hände zum Himmel ausstreckt und laut ausruft, dann wird der Herr nicht segnen. Wir haben das gerade in charismatischen Kreisen. Ich komme aus dem Hintergrund. Ist das oft der Fall. Und da gibt es die Lobpreisleiter, die Leute pushen. Und Leute, alle aufstehen und Hände hoch, Hände runter, auf die Knie. Und wenn ihr gesegnet werden wollt, dann ist Aerobic für Gläubige. Ne? Aber und hey, das ist total gut. Ich verstehe es nicht falsch, es ist total gut, Emotionen zu haben. Total gut, begeistert sein im Herrn. Total richtig, die Hände zu heben, zu tanzen von mir aus im Geist, das ist völlig okay. Aber wenn der Geist dazu antreibt, der Herr trifft uns immer dort, wo wir stehen. Und Gott hat jeden von uns einzigartig gemacht und er wirkt bei jedem auf seine eigene Art. Und ehrlich gesagt, ich habe mich manchmal unwohl gefühlt bei diesen ganzen Leibesübungen. Weil es momentan nicht das war, was ich gefühlt habe. Und ich denke, es ist eine wichtige Lektion, die wir lernen können, dass diese ganzen Sachen, Positionen, dass das nichts damit zu tun hat mit Geistlichkeit oder mit geistlicher Reife. Auch keine geistlichen Gaben. Hat nichts mit geistlicher Reife zu tun. Die Gemeinde in Korinth, die haben, Paulus schreibt, ihr habt alle geistlichen Gaben. Und doch schreibt er später, ihr seid noch wie unmündige Kinder. Leute, ihr seid so nicht reif. Ich kann euch nicht mal das wahre Fleisch des Wortes, die feste Speise geben. Und auch so emotionale Dinge haben nichts zu tun mit Geistlichkeit. Und wie gesagt, der Herr wirkt bei jedem anders und wir können nicht eine Erfahrung anderen Leuten auflegen. Und also ich habe oft gesehen, dass der Fehler gemacht wird. Ne? Irgendwer gibt Zeugnis und sagt, ja, wie ich mich bekehrt habe, war das so und so und ich habe dieses warme Prickeln gespürt und dann ist der Heilige Geist so und das und das und hey, das ist super, preis dem Herrn. Aber es ist ein Fehler, wenn wir dann anderen Leuten sagen, hey, wenn du dich bekehrst, dann du wirst es daran erkennen, wenn du dieses warme Prickeln hast und wenn das und das abgeht und die Leute fangen dann an, nach diesen Erfahrungen zu suchen und Wenn sie selber die Erfahrung nicht so machen, ja, dann war meine Bekehrung offensichtlich nicht echt oder dann habe ich den Heiligen Geist nicht empfangen. Paulus sagt uns sogar, die Gaben wirken unterschiedlich bei unterschiedlichen Leuten. Und wir sind unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, die mehr emotional sind. Es gibt Menschen, die weniger emotional sind. Es gibt Menschen, die mehr visuell veranlagt sind. Es gibt Menschen, die mehr auditiv veranlagt sind. Also vom Hören her, Wort veranlagt sind. Die einen sehen vielleicht mehr Bilder, die anderen hören mehr Worte. Und Gott wirkt in allen. Ich kann mich erinnern, die letzte Freundin, die ich gehabt habe, die war sehr emotional. Und das war klasse. Und wir haben manchmal, also wir haben gemeinsam Lobpreis gehabt und so. Und manchmal war ich echt neidisch. Das ist natürlich Sünde, ne? Aber haben wir gedacht, hey, ich wünschte, ich könnte Gott so tief erfahren wie sie. Und ich wünschte, ich könnte so begeistert sein wie sie im Lobpreis. Und ich meine, die ist da hochgegangen und Und bei mir, ja, manchmal habe ich diese Emotionen im Lobpreis, manchmal habe ich sie nicht. Aber ich sage die Worte dem Herrn und ich singe die Lieder dem Herrn. Und der Herr hört sie und der Herr freut sich. Und da ist die Beziehung da. Und so, ich war manchmal echt neidisch, habe mir gedacht, Gott, ich wünschte, ich könnte das so tief erfahren, wie sie, diese Liebe zu dir und diese Begeisterung und alles Mögliche. Aber dann gab es Zeiten, wo sie nicht so gut drauf war. Und da war sie dann viel tiefer unten, als ich jemals runterfliege. Dann habe ich dann gesagt, ja, danke. Danke, dass du mich so gemacht hast, wie ich bin. Und es ist gut, wie Gott uns gemacht hat. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht an diesen Äußerlichkeiten hängen bleiben. Und denken, das ist Geistlichkeit. Das Problem ist, wenn wir das sagen, dass entweder die Art, wie wir lobpreisen, wenn wir die Hände heben oder nicht, oder die geistlichen Gaben, die wir haben oder nicht haben, oder eben wie wir diese Erfahrungen haben, wie emotional wir sind oder nicht, wenn wir das zum Maßstab von Geistlichkeit machen, ist das Problem, dass wir anfangen, auf andere Leute runterzuschauen und zu sagen, der hat die Gabe nicht. Oder der, mir fällt ein Ehepaar ein, niemand von uns, aber wo sie auch so sehr emotional veranlagt ist und er ein totaler Stoiker ist. Ich habe noch nie jemand anderen so getroffen. Und sie hat ihm, und sie ist ständig irgendwie so, komm, versucht ihn zu pushen und so. Und wirklich schaut teilweise auf ihn runter. Und das ist echt traurig. Weil das ist Stolz, das ist der Gipfel von Unreife. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir einander da nicht mit diesen Äußerlichkeiten, dass wir da hängen bleiben. Weil der Herr hat uns jeden einzigartig geschaffen. Und wisst ihr, was Gott sagt im Psalm 139? Es ist gut so. Wunderbar hast du mich gemacht, sagt David. Und es stimmt. Und Gott liebt dich so, wie du bist. Und so, die Gaben wirken verschieden, die geistlichen Gaben wirken verschieden. Die geistlichen Erfahrungen sind verschieden. Aber es ist derselbe Gott und derselbe Vater. Peter sagt, was ist jetzt ein Zeichen für geistliche Reife oder für Geistlichkeit, wenn es nicht die Gaben sind, die Gott uns gegeben hat? Das sind Gnadengaben. Ich bin dankbar, sonst hätte ich wahrscheinlich keine einzige.
Also gnädig.
Wenn es nicht die Gaben sind, wenn es nicht die Erfahrungen sind, was ist Zeichen für geistliche Reife? Die Bibel sagt uns, dass die Frucht des Geistes ist Liebe, die sich kennzeichnet in Friede, Freude, Langmut, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung und wie sie noch so heißen. Die Frucht des Geistes, Demut, ja. Und woran wir es noch erkennen können, ist Gehorsam. Wenn ich einen Menschen sehe, der Gott verherrlichen will, der, so wie der Pastor Chuck gesagt hat, ich habe das letztes Mal erzählt, ne, mir ist es wurscht, wie hoch du hüpfst im Geist, ich möchte sehen, wie gerade du gehst, wenn du wieder am Boden bist. Das ist ein Zeichen für geistliche Reife. Und so Gott hat jeden einzelnen von euch total lieb. So wie ihr seid. Und Gott möchte euch gebrauchen, so wie ihr seid. Und Gott hat jedem von euch mindestens eine Gabe gegeben. Und wir können einander dienen, so wie wir sind. Ich glaube, dass es Menschen gibt, denen nur du perfekt dienen kannst. Weil es nur einen Menschen wie dich auf der Erde gibt. Und so, wenn Gott sagt, es ist gut, lass uns nicht sagen, es ist schlecht. Sondern lass uns es annehmen, unsere Verschiedenheit. Das ist wunderbar, dass wir, so wie wir hier sitzen, sind 10.000 verschiedene Charaktere, verschiedene Gaben, verschiedene Persönlichkeiten. Aber das ist das, was den Leib Christi so wunderbar macht. Diese verschiedenen Glieder, diese verschiedenen Dinge, die jeder Einzelne einbringt. Gott hat uns so reich gesegnet. Und so wurden die mit Heiligen Geist erfüllt. In Vers 4 und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Erfüllt durch den Heiligen Geist, diese Zurüstung durch den Heiligen Geist, diese Zurüstung, Zeugen zu sein. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Hier haben wir diese Sprachengabe. Sind das Sprachen, die wirklich existieren? Ich glaube, ja. Müssen das immer Sprachen sein, die existieren? Ich glaube, nein. Im 1. Korinther 13 spricht Paulus, wenn ich reden würde mit Englischzungen. Aber die Liebe nicht hätte, dann wäre ich nur so eine schallende Zimbel, so ein Stück Blech. Also gibt es auch himmlische Sprachen. Und daher, sie fingen an, in Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist ihnen gab, auszusprechen. Sehen hier, wie die Sprachengabe wirkt. Die Leute selber haben gesprochen. Das ist nicht irgendwas Komisches, wo der Heilige Geist auf dich kommt und plötzlich dich zwingt, irgendwas zu tun. Sondern die Leute selber haben gesprochen. Sprachengabe, du kannst dich selbst entscheiden und sagen, ich möchte jetzt in Sprache sprechen oder nicht. Das ist unter Kontrolle. Und der Heilige Geist gab es ihnen ein, auszusprechen. Du sprichst, aber der Heilige Geist gibt dir die Laute, wenn du sprichst. Vers 5. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie an jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien und Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hierweilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Also wir sehen schon, die ganze Welt ist da versammelt bei dem Fest. Juden aus der ganzen Welt, aus Asien und Afrika und Arabien und Judäa und von überall her, Römer. Und wir hören sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Sie haben von den großen Taten Gottes gesprochen oder Gott gelobt. Sprachengabe im 1. Korinther, im Kapitel 14, sagt unser Paulus, Sprachengabe ist immer Gebet zu Gott, immer Kommunikation von uns Menschen zu Gott. Wir verstehen sie selber nicht, unser Intellekt ist beleidigt dadurch ein bisschen, ist ausgeschaltet, aber der Heilige Geist gibt uns die Worte und der Vater versteht sie. Das ist eine super Gabe, die einzige Gabe, durch die wir uns selbst erbauen können. Alle anderen Gaben sind gegeben zur Erbauung der anderen, zur Erbauung des Leibes Christen. Wir können uns dadurch selbst erbauen. Das ist noch eine tolle Gabe, wenn ihr Fürbitte tun wollt für andere Geschwister. Ich mache das oft, wenn ich nicht weiß, was mit den Leuten los ist. Herr, ich möchte jetzt für den und den bitten und bete einfach in Sprachen für die. Aber was wichtig ist, wer in Sprachen redet, sagt Paulus, rede nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Sprachengebet ist immer zu Gott. Wenn Gott durch Menschen zu uns redet, ist das die Gabe der Prophetie. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Gaben. Und im Vers 12 sehen wir die Reaktion auf die ganze Sache. Sie entsetzten sich aber und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagen spottend, sie sind voll süßen Weines. Und wir haben immer diese beiden Reaktionen, wenn der Heilige Geist wirkt. Wenn der Geist in unserer Mitte wirkt, es wird die Leute geben, die sagen, was ist das? Die interessiert sind. Die offen sind. Und dann auf der anderen Seite gibt es die sagen, die Leute sind besoffen. Die sind verrückt. Und die spotten. Und das ist okay. Und Jesus, am Wirken des Heiligen Geistes, spalten sich immer die Geister. Vers 14. Petrus aber stand auch mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sage ich kund und hört auf meine Worte. Wir sehen schon die Veränderung in Petrus. Der Heilige Geist kommt auf ihm, er ist zugerüstet durch die Kraft Gottes und er, der Jesus noch verleugnet hat, ein paar Wochen zuvor steht jetzt auf und predigt zu dieser ganzen Volksmenge, die da zusammengekommen ist. Hört auf meine Worte, Vers 15, denn diese sind nicht trunken, wie ihr meint, denn es ist erst die dritte Stunde des Tages, es ist erst 9 Uhr morgens. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und das ist eine ganz wichtige Sache, was der Paulus hier macht. Paulus sagt, dies ist das. Dies ist das, was der Prophet Joel gesagt hat. Petrus, Entschuldigung.
Thank you. God's prophetic correction.
Es ist ganz wichtig, wenn wir geistliche Erfahrungen machen, dass wir eine biblische Grundlage dafür haben. Dass wir sagen können, das ist das, was da steht. Das, wovon Jesus gesprochen hat, das, worüber Paulus geschrieben hat, das, was wir in der Apostelgeschichte sehen. Jede biblische Lehre, die wir aufstellen, muss an diesen Grundlagen gemessen werden. Erstens einmal, hat Jesus gelehrt. Zweitens sehen wir es in der Apostelgeschichte. Drittens wird es in den Briefen erklärt oder dargelegt. Das ist die einzige Grundlage für geistliche Erfahrungen, die wir haben. Es gibt so in der christlichen Welt diese verschiedenen Bewegungen und Wellen, die immer so durch die verschiedenen Konfessionen und Lager hindurchschwappen. Und da sind viele Erfahrungen dabei, wo die Leute einfach nicht sagen können, dies ist das. Und ich persönlich bin jetzt sehr interessiert an Erfahrungen, die ich nicht in der Bibel sehen kann. Wo immer die herkommen. Und ich als Bibellehrer habe kein Recht, habe keine Grundlage zu lehren, dass irgendwas vom Herrn ist oder dass irgendwas vom Heiligen Geist ist oder eine Gabe vom Heiligen Geist ist, was ich nicht in der Schrift sehe. Wir brauchen diese Grundlage. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Glauben, unsere Glaubenserfahrung auf dem Wort Gottes aufbauen. Das ist der einzige feste Grund, den wir haben. Und wir sehen hier das Beispiel von Petrus. Es gibt eine biblische Grundlage für das, was er macht und für alles, was wir in unserem Leben tun, wir sollten eine biblische Grundlage dafür haben. Und ich bin gar nicht interessiert, irgendwelche außerbiblischen Erfahrungen zu machen. Da ist noch so viel drinnen, was ich nicht erfahren habe. Ich habe mein ganzes Leben brauchen, den Vorrat auszuschöpfen, den der Heilige Geist für mich hat, der in der Bibel offenbart ist. Vers 17. Sondern dies ist das, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure Jünglinge werden Gesichte sehen. Und eure Ältesten werden Traumgesichter haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weissagen. Ja, ich war mal lange Zeit her in meinen Urzeiten, in meinen christlichen, waren wir mal gemeinsam auf so einer Konferenz, auf einer Glaubenskonferenz, und wir waren ein paar Freunde gemeinsam im Zimmer und haben abends noch gemeinsam Bibel gelesen, und wir haben da gerade Joel gelesen, die Stelle, und in der Übersetzung, die wir gelesen haben, hat es geheißen, ich werde meinen Geist ausgießen in den letzten Tagen und eure Söhne und eure Töchter werden Propheten sein, und der es laut gelesen hat, hat sie verlesen und hat gelesen, werden Proleten sein. Proleten? Eine neue Translator. Proleten sind irgendwie so, was sind, derb, ja. Ein bisschen
primitiv.
Aber es sind ja und Töchter werden Proleten sein. Und wir haben natürlich furchtbar gelacht. Und dann hat er weitergelesen und hat gesagt, ja, und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich den Geist ausgießen. Und ein anderer Freund hat gesagt, na siehst, da hast du schon die Proleten. Ich muss mich jedes Mal daran erinnern, wenn ich die Stelle lese. Dann im Vers 19, und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchdampf, und die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Interessant, diese Prophetie von Joel, die geht gerade weiter bis zum zweiten Kommen Jesu, bis zum Wiederkommen Jesu. Spricht hier von den Zeichen oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde und Blut und Feuer und Rauchdampf und Finsternis. Ist das schon passiert? Ist das schon eingetroffen? Na, sondern ist das, was wir in der Offenbarung sehen. Also er geht Ausdruck der Entrückung und Trübsalperiode. Und da wird Erweckung sein. In der großen Trübsal wird Erweckung sein. Die Leute werden nicht lang leben, die sich bekehren. Aber es wird eine Erweckung geben. Und so nimmt der Petrus das ganze Ausgießen des Heiligen Geistes und bezieht es doch auf das zweite Kommen Jesu. Was uns zeigt, hat das Wirken des Heiligen Geistes aufgehört, als das apostolische Zeitalter vorbei war, haben die Geistesgaben aufgehört, als die Bibel vollendet wurde. Ich glaube nicht. Petrus spricht hier von der Endzeit. Von der Wiederkunft Jesu. Ich glaube, diese Erfahrung der Zurüstung durch den Heiligen Geist ist für uns heute. Die geistlichen Gaben sind für uns heute. Für seine Gemeinde bis zum Ende. Vers 21, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Wie werden wir errettet? Wenn wir den Namen des Herrn anrufen. Das heißt, wenn wir an die Person Jesu Christi und das, was er für uns getan hat, wenn wir daran glauben, darauf vertrauen. So, Vers 21. Okay, jetzt kommt die Predigt von Petrus. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat. Wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Ja, das ist eine gute Art, das Evangelium zu predigen. In ein paar Sätzen. Paulus hat alles drin.
Petrus.
Danke. Alles drin, ja, das Leben Jesu drin. Dieser Jesus, der Nazaräer, viele haben damals Jesus geheißen. Ein sehr üblicher Name, deswegen sagt er, dieser Jesus, der Nazaräer. Dieser Prophet da. Der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die Gott in eurer Mitte tat. Und dann sagt er, wie ihr selbst wisst. Leute, ihr wart dabei, ihr habt es gesehen. Jesus hat immer wieder gesagt, wenn ihr nicht bei den Worten glaubt, dann glaubt wenigstens den Werken, die ich tue. Ich habe ihn bestätigt als Messias, als den Sohn Gottes. Und dann geht er weiter und sagt, diesen Mann, den habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Da haben wir das Kreuz, das was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und auch wichtig, er sagt, dass es durch den Ratschluss Gottes geschehen ist. Es war Gottes Plan. Leute haben versucht in der Geschichte das auf die Juden zu schieben und gesagt, oh, ihr seid die, die den Herrn umgebracht haben und deswegen dürfen wir auch euch umbringen und so weiter. Ist nicht biblisch, nein, es war Gottes Plan. Aber Petrus sagt auch, und das ist auch wahr, Gott ist souverän, Gott führt seinen Plan aus, aber wir Menschen sind verantwortlich für unser Handeln. Er sagt auch, den habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Und Petrus kann dasselbe zu uns sagen. Diesen Jesus von Nazareth habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Was hat Jesus ans Kreuz gebracht? Meine Sünden, deine Sünden. Petrus kann dasselbe zu uns sagen. Aber Gott sei Dank, dabei ist es nicht geblieben. Vers 24, Gott hat ihn auferweckt. Nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Warum konnte Jesus nicht gehalten werden vom Tod? Genau. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt unser Römerbrief. Jesus hatte keine Sünde. Der Tod konnte Jesus nicht halten. Und jetzt wird der Petrus in David zitieren. Der aus einem Psalm, den er, wo er prophetisch gesprochen hat, über die Auferstehung von Jesus. Denn David sagte über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. David war natürlich der König, das Vorbild für die Juden. Also Abraham war natürlich der Wichtigste, aber Jakob, aber David. Und so nimmt er den David als Beispiel, als Propheten. Und im Vers 26 sagt er, darum freute sich mein Herz und meine Zunge verlockte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan, Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ist hier die Worte, die David in Ich-Form spricht, spricht natürlich von Jesus als dem Messias. Und er sagt, du wirst nicht zulassen, dass ich in Form einer Verwesung sehe und meine Seele nicht im Hades zurücklassen. Im Epheserbrief im 4. Kapitel lesen wir davon, wie Jesus, der hinabgestiegen ist, derselbe, der hinaufgestiegen ist, ist auch der hinabgestiegen ist. Und er hat Gefangene mit sich gefangen geführt. Jesus, nachdem er gekreuzigt worden ist, nachdem er gestorben ist, ist in diesen Hades, in dieses Totenreich gestiegen. Und wir haben schon mal drüber gesprochen, das hat zwei Abteilungen gehabt, wenn man so reden will, zwei verschiedene Plätze. Wir sehen das von dieser Begebenheit von dem Lazarus und dem reichen Mann, wo beide sterben und der eine wird getröstet im Schoß Abrahams und der andere kommt auch ins Totenreich und leidet aber Qualen. Also Hades ist ein Aufbewahrungsort für unsere Seelen, für unsere Geister. Es war, bevor Jesus gestorben ist, war es nicht möglich, dass einer auferstehen konnte. Ist logisch, der Preis für unsere Sünden war noch nicht bezahlt. Es gab die Heiligen im Alten Testament, die im Voraus auf das vertraut haben, was Jesus tun würde, die im Glauben gestorben sind und die sind in diese eine Hälfte des Hades gekommen, in Abrahams Schoß. Aber das Alte Testament sagt uns auch, das Blut von Böcken und Tieren konnte die Sünde nicht wegnehmen, sondern konnte sie nur bedecken. Und erst Jesus hat bezahlt für die Sünden. Und als dann Jesus gestorben war, ist er in dieses Totenreich und hat diese gute Nachricht verkündigt. Und dann, wo er auferstanden ist, sind auch diese Heiligen des Alten Testaments mit ihm auferstanden und diese eine Hälfte ist jetzt leer in diesem Aufbewahrungsort. Die andere Hälfte wird entleert am Ende Offenbarung 20, denke ich. Das weiße Throngericht. Und seitdem Jesus auferstanden ist, wenn wir sterben, ausheimisch sein vom Leib, sagt der Paulus, heißt einheimisch sein am Herrn. Wenn wir sterben, sind wir bei Jesus.
Ich habe noch eine kurze Frage. Mhm. Was hat gesagt, dass der Geist und die Seele im Hades ist? Geist und Seele, Geist oder Seele, nur eines von beiden. Ich dachte, das ist was ganz anderes.
Darüber kann man sich streiten.
Wenn Sie zum Beispiel ein Thema führt, dann.
Nee, es gibt Leute, die glauben, dass Geist und Seele im Prinzip dasselbe ist. Wir sehen in der Bibel auch, dass beide Begriffe oft für beide Sachen verwendet werden. Andere glauben, dass der Mensch aus Körper, Leib, also Leib, Geist und Seele besteht. Also dass der Geist das ist, was unser Tiefstes, unserem Herzen, was mit Gott kommuniziert, was lebendig wird in der Beziehung mit Gott und die Seele mehr unser Bewusstsein ist, unsere Gedanken, unsere Gefühle und so weiter. Ich denke, es hat was für sich. Es könnte auch sein, dass es zwei Aspekte von einer Sache sind. Ich persönlich habe keine allzu starke Meinung dazu und ich denke, es ist letztendlich auch nicht so zentral. Aber es werden beide Begriffe auch einfach für, wie wir es jetzt nennen wollen, unseren Geist oder das, was einfach ewig lebt, verwendet, was immer dazugehört. Wir sehen, dass beide Begriffe auch dafür verwendet werden. Und das habe ich gemeint. Deswegen habe ich gesagt, Geist oder Seele, je nach Geschmack. Wo waren wir stehen geblieben? Vers 29. Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Wieder Petrus sagt, hey, wir sind 120 Leute, wir sind Zeugen. Wir alle, die wir hier sind, dass er auferstanden ist. Also es war nicht irgendwas, was irgendwo draußen geschehen ist. Es gab Zeugen. Und du konntest hingehen und die Zeugen fragen, wenn du es nicht geglaubt hast. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Petrus macht hier den Punkt für die Juden ganz klar, dass der David nicht über sich selber gesprochen hat, als er diese prophetischen Worte gesagt hat, sondern eben auch für den Messias und die Juden, die Rabbis, haben das auch allgemein anerkannt zu der Zeit. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Das ist was ein Jude hätte niemals seinen Nachkommen Herr genannt. Also der Vater seinen Sohn oder irgendeinen Nachkommen, das war immer umgekehrt. Aber David sagt hier zu Jesus, der sein Nachkomme war, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Ist auch ein netter Vers, den man den Zeugen Jehovas zeigen kann. Ja. Der Herr sprach zu meinem Herrn.
Was steht in deinem Original, diese beiden Herren?
Müsste ich nachschauen. Ich nehme an, das Wort Kyros im Griechischen hier. Aber ich guck's nach. Nächstes Mal. Ja, so setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Philipperbrief sagt uns, eines Tages wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Herr ist. Und der Petrus, der drückt es den Leuten da jetzt wirklich rein, in Vers 36. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Dann lasst denen da keine Hintertür offen. Vers 37, die Reaktion drauf auf die Predigt von Petrus. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus gibt ihnen keine ganze Liste von Dingen, von Geboten, die sie einhalten müssen, von Dingen, die sie tun müssen, um gerettet zu werden. Errettung hat nichts mit Tun zu tun, sondern mit allem, mit all dem, was Jesus schon getan hat. Darum geht's. Das Einzige, was uns bleibt, ist Buße zu tun. Das heißt, unseren Sinn ändern, unsere Meinung über Jesus ändern, umzukehren, auf Jesus auszurichten. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Identifikation mit Jesus und mit dem, was er für uns getan hat. Heißt es, dass wir getauft werden müssen, um gerettet zu sein? Ich glaube nicht. Die Taufe ist ein äußeres Zeichen für das, was Jesus, was sich innerlich schon getan hat. Nämlich, dass wir begraben worden sind mit Jesus und auferstanden sind mit ihm. Der Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt worden ist, der hat Buße getan, hat umgekehrt. Jesus hat gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also Taufe ist ganz sicher nicht, Wassertaufe ist ganz sicher nicht notwendig, um gerettet zu sein. Sondern wir müssen das hier im Zusammenhang sehen. Das war die logische Sache, tut Buße, wer getauft und du bist gerettet, das ist, was der Petrus gesagt. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Für wen ist die Gabe des Heiligen Geistes? Für euch, sagt er, auch für alle, die in der Ferne sind, für die Heiden und so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also uns. Die Gabe des Heiligen Geistes ist für uns, Gott sei Dank. Mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Ja, sag mal was von Gemeindewachstum. Von 120 auf 3000 in einer Predigt. Als das Gesetz gegeben worden ist, sind 3000 Menschen gestorben. Erinnert euch, als Mose vom Berg runter, Tafeln zerbrochen. Resultat war, Gott hat das Volk gerichtet und 3000 sind gestorben. Als die Gemeinde geboren worden ist, als der Heilige Geist ausgegossen worden ist, sind 3000 Menschen gerettet worden. Das Gesetz tötet, der Geist macht lebendig. Wenn wir eine gesetzliche Beziehung haben zu Gott, zu Jesus, dann sind wir tot im Bohnenstroh. Das ist das Resultat davon. Aber der Geist macht lebendig. Und wir im Heiligen Geist unsere Beziehung mit Gott genießen. Jetzt sehen wir das biblische Bild für Gemeinde. Was haben die getan? Ich meine, 3000 Leute, Wahnsinnserweckung. Was hat der Petrus getan? Ein Buch drüber geschrieben. 10 einfache Schritte zum Aufbau einer erfolgreichen Gemeinde. Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. 4 Dinge, ziemlich einfach, ne? Lehre der Apostel, das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist unsere Nahrung, unsere geistliche Nahrung. Es ist das, wo wir Gott besser kennenlernen, wo wir uns kennenlernen, wo wir lernen, wie wir leben können. war ein Fundament. Ein Grund, warum wir auch sehr viel Betonung auf das Wort Gottes legen. Auf die Gemeinschaft. Das griechische Wort ist Koinonia. Und Koinonia bedeutet mehr als nur Zusammensein, Zusammensitzen oder so. Genau, verschweißt sein wäre eine gute Übersetzung. Anteil haben aneinander. Kommunion, das Wort kommt daher. Eins sein. Miteinander teilen. Wir teilen das Leben Jesu miteinander. Wir sind alle eine Familie. Wir teilen den Heiligen Geist miteinander. Das war eine Säule der Gemeinde. Dann war das Brechen des Brotes, Abendmahl. Und auch das ist sehr wichtig.
Das ist so selten in Gemeinden heutzutage.
Ja, ja. Stimmt. Ich habe mir auch schon für uns überlegt, ob wir es nicht öfter machen sollen. Das war auch eine Sache, die der Herr, wie es heißt, so oft ihr es tut, tut es zum Gedächtnis am Herrn. Wir haben in der Bibel keine Anweisung, wie oft wir es tun sollen. Aber wenn wir es tun, sollen wir es zur Ehre des Herrn machen. Aber ich denke, es ist wichtig. Ich weiß, es ist für mich wichtig, dass ich vom Herrn komme und einfach aufs Kreuz schaue. An das denkt, was Jesus für mich getan hat. Weil wir tendieren alle dazu, unser Glaubensleben kompliziert zu machen. Und wenn ich vor Jesus sitze, wenn ich daran denke, was er für mich getan hat, dann ist es so einfach wie dieses Kinderlied, so Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Ich muss die Liebe Jesus sehen. Dann wird mein Glaube einfach. Jesus, ich bin ein Sünder, du bist für mich gestorben, Halleluja. Ich bin erlöst. Danke, Jesus. Das bringt dann auch den Pharisäer in mir um. Wenn ich anfange, mit diesen Gesetzlichkeiten, mit diesen Maßstäben an andere Leute ranzugehen, wie ich am Anfang gesprochen habe. Oder an mich selbst auch so, diese 10 Schritte zum geistlichen Segen. Christentum ist ganz einfach. Also Abendmahl und das andere waren die Gebete. Kommunikation mit Gott. Und auch davon machen wir viel zu wenig Gebrauch. Ich weiß, ich bin immer wieder überführt, dass ich zu wenig bete. Wenn wir uns das vor Augen halten, was für ein Vorrecht es ist, dass wir vor den lebendigen Gott kommen dürfen. Den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dass wir freien Zutritt zu ihm haben, sagt der Hebräerbrief. Dass wir mit Freimut vor ihn kommen können. Weil wir seine Kinder sind. Dann ist es schon ein gewaltiges Vorrecht. Und auch eine Sache, die wahnsinnig viel bewegt. Also 4 Dinge, ganz einfach. Wort Gottes, christliche Gemeinschaft, Brechen des Brotes, Abendmahl und Gebet. Ziemlich einfach. Ich denke, wenn Petrus ein Buch über Gemeindewachstum geschrieben hätte, wäre es ziemlich kurz gewesen. Was war das Resultat davon? Vers 43, es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Es kam über jede Seele Furcht, Gottes Furcht. Es ist was ich mir für uns wünsche. Dass die Leute sagen, seht welche tollen Programme die Jesus-Gemeinschaft aufstellt, wie lustig es dort ist. Na, dass die Leute sagen, hey, wow, Gott ist real. Die frühe Gemeinde war nicht kompliziert, aber da war eine Reinheit da und da war eine Kraft da. Das ist das, was ich mir für mein Leben wünsche und was ich mir für unsere Gemeinschaft wünsche. Vers 44, alle gläubig gewordenen waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Waren das Kommunisten?
Ja.
Manche Leute haben versucht, mit den Versen den Kommunismus zu rechtfertigen. Ja, nein, sie waren keine Kommunisten. Man könnte sagen, mit einem englischen Wort vielleicht Kommunisten. Sie hatten alle Dinge gemeinsam. Riesenunterschied. Was sagt der Kommunismus oder Sozialismus? Das, was dir gehört, gehört mir. Was haben die Jünger hier gesagt? Das, was mir gehört, gehört dir. Riesenunterschied. Kommunismus ist, irgendjemand von oben nimmt irgendjemandem was weg, um es was anderem zu geben. Was wir hier bei den Jüngern sehen, ist, die Leute durch die Liebe Christi getrieben, geben freiwillig das, was sie haben. Funktioniert Kommunismus? Nein, hat noch nie funktioniert. Hat das gut funktioniert, was die Jünger hier getan haben? Eine Zeit lang. Für den Effekt, für den es gedacht war, war sinnvoll. Nachher sehen wir den Paulus, wie er sammelt für die Gemeinde in Jerusalem, weil sie so arm ist. Nee, die Bibel lehrt ganz klar Privateigentum. Es ist nichts falsch dran. Aber mit Barmherzigkeit. Miteinander teilen. Was war die Situation dort? Heißt es, dass wir alle alles verkaufen sollen und zusammenlegen sollen und gemeinsam leben sollen? Nicht unbedingt. Damals die spezielle Situation war, da waren diese ganzen... Es kann auch gut sein, wenn wir das tun, wenn der Herr so führt. Ich denke, das Problem ist, wenn wir versuchen, wieder ein Programm rauszumachen oder ein das Geheimnis des geistlichen Unbar. Das ist immer schlecht. Was war die spezielle Situation damals? Naja, diese ganzen Juden von Afrika, von Asien, von Arabien, die waren alle dort. Paulus predigt, dass ich, sind da 3000 neue, ich glaube, Petrus predigt, danke. Plötzlich sind da 3000 neue Gläubige. Und die Leute sagen, hey, wir können doch jetzt nicht wegrennen und wieder alle nach Hause gehen. Wir brauchen die Gemeinschaft, wir wollen mehr erfahren, wir wollen bejüngert werden. Und was hier spontan passiert, die Leute, die aus Jerusalem waren, sagen, okay Leute, bleibt hier. Und wir teilen das, was wir haben, teilen wir mit euch. Das war die Situation damals. Das waren nicht Leute, die zusammengekommen sind und gesagt, wie können wir den neuesten Schrei in der christlichen Szene umsetzen oder so. Nee, das war konkret diese Situation. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot. Auch eine gute Sache, zu Hause Abendmahl feiern. Als Familien. Hey, wenn immer wir zusammenkommen. Warum nicht? Nahmen Speise mit Verlocken und Schlichtheit des Herzens. Brachen das Brot gemeinsam, brachen das Brot zu Hause, haben gemeinsam diese Akabe-Feste gehabt, wo sie gegessen haben gemeinsam und nachher Abendmahl gefeiert haben. Haben sich getroffen, spontan in ihren Häusern, haben gemeinsam gegessen, Gemeinschaft gehabt, Abendmahl gefeiert. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Was wird völlig klar, wenn wir die Verse lesen? Was fehlt? Programme, Projekte, Fünfjahrespläne. Frühe Gemeinde war so einfach. Und ich glaube, wir können und ich glaube, wir müssen davon lernen. Wir wollen hier keine Programme anfangen. die 0815 Version aus dem Gemeindewachstumsbuch. Wie gewinnen wir die Welt? Nee, wir wollen geführt sein durch den Heiligen Geist. Und das tun, was wir hier sehen. Und der Herr wird die Leute bringen, die er bringen will. Aber was sollen wir mit den Jugendlichen machen in unseren Gemeinden? Wir müssen ihnen doch was bieten. Hey, wenn wir die Welt im Unterhaltungsprogramm übertreffen wollen, werden wir das nie schaffen. Amen. Wir werden als Gemeinde nie so gut sein wie die Welt, um die Leute zu unterhalten. Nee, was können wir tun? Wir können sie lieben und wir können ihnen die Wahrheit weitergeben, das Wort Gottes. Und christliche Gemeinschaft vorleben, so wie die Jünger da. Und der Herr fügte die hinzu, die gerettet werden sollen. Und lasst uns auch für uns persönlich, für uns als Gemeinschaft den Herrn suchen, was er machen will. Und nicht in irgendwelche Programme, die machen das, deswegen müssen wir oder irgend sowas reingeraten. Was wir machen müssen, sind die vier Dinge. Wort Gottes, studieren, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet. Und alles andere wird er herführen, wenn er es haben will. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, Herr, für einfach dafür, Herr, dass du uns in allem sagst, Herr, was wir tun sollen. Und wie Gemeinde gut funktioniert, Herr. Ich danke dir für das Modell, das du uns gegeben hast. Und Herr, was uns daran erstaunt, wenn wir unsere heutigen Gemeinden ansehen, ist ja die Schlichtheit, die Einfachheit und die Reinheit und die Kraft, Herr, die da war. Ich bitte dich das für uns, Herr, bitte bewahr uns davor, dass wir in Traditionen reinfallen, in Programme oder einfach fleischliche Dinge, Herr. Wir versuchen es der Welt nachzumachen oder irgendwo an das Fleisch von Leuten zu appellieren, um sie für dich zu erreichen. Herr, hilf uns vielmehr, dass wir mit dir beschäftigt sind, Herr Jesus. Und auf dich ausgerichtet sind, Herr. Herr, wenn wir dein Wort studieren, wenn wir Gemeinschaft haben, Herr, einander ermutigen und erzählen, was du in unserem Leben tust, Herr. Wenn wir auf dein Kreuz schauen, im Abendmahl, wenn wir uns daran erinnern, was du für uns getan hast, wie sehr du uns lieb hast, Jesus. Und wenn wir zu dir kommen, Herr, wenn wir zu dir reden, Herr, und dich loben und dich preisen und dir unsere Anliegen bringen und auf dich warten, Gott. Herr, lass uns auf dich ausgerichtet sein, Herr. Lass uns diesen persönlichen Kontakt nicht verlieren, Herr. Herr, jeder persönlich, aber auch als Gemeinde. Diese Intimität mit dir. Lass nicht zu, Herr, dass wir abgelenkt werden von all den Aktivitäten der Welt und Stress und unseren Problemen und das, was andere Leute tun oder andere Gemeinden tun. unserem Herzen uns immer mehr zu dir, Jesus. Lern, dass wir dich immer besser lieben, Herr, immer mehr lieben. Dich immer mehr verherrlichen. Und Herr, reinige uns, wie die frühe Gemeinde rein war. Und Herr, das tut oft weh und ist nicht angenehm. Und wir haben es nicht gerne, Herr, aber es ist notwendig. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, Herr. Mach du weiter mit deinem Werk, Herr, wo du uns immer mehr dir ähnlicher machst, Jesus. Und fülle uns mit deinem Heiligen Geist, jeden Einzelnen, der hier ist heute Abend. Jetzt, Herr. Danke für dieses wunderbare Geschenk. Herr, hilf uns, dass wir nie auf uns selbst vertrauen. Nie auf unser Fleisch, auf die Dinge, die wir auf die Beine stellen können, auf die Sachen, die wir tun können, Herr, auf die Erfahrung, die wir haben, auf den Besitz, den wir haben, oder die Beziehungen, die wir haben, Herr. Die einzige Beziehung, die wichtig ist die zu dir, Herr, und das ist alles, was wir brauchen. Jesus, du hast uns alles gegeben, was wir brauchen, um geistlich zu wachsen. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für den Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du in unserem Herzen wohnst. Herr, ich bitte um deinen Segen für jeden Einzelnen hier. Herr, halt du deine Hand über sie die Woche. Schütze, Herr, vor den Lügen und den Angriffen des Feindes. Und Herr, lass es eine Woche sein, wo jeder Einzelne von uns näher zu dir kommt. Kleine Stücke Jesus, näher zu dir, wo er ein bisschen mehr von dir erkennt, Herr. Ein bisschen mehr deine große Liebe versteht für uns. Deine wunderbare Gnade, Herr, die von dir fließt. Herr, dass wir ein bisschen mehr wie du werden. Die nächste Woche, Herr Jesus. Herr, dass wir Licht und Salz sind in dieser kaputten Welt, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns verwenden willst und wirst. Und Herr, wir vertrauen dir, Herr, dass du die Seelen hin zum Höchsten gerät, die gerettet werden sollen. Dass du uns die Leute über den Weg schickst, Herr, die offen sind für dich. Herr, wir vertrauen dir unsere Gemeinschaft an, Herr. Herr, mach du damit, was du willst. Nicht, was wir wollen, Herr, sondern dein Wille soll geschehen. Ich möchte auch für alle beten, die krank sind, Herr. Ich bitte dich für die Barbara, dass du sie anrührst, Herr, und dass du sie völlig heilst. Herr, ich lege auch die Martina hin und bitte, dass du sie anrührst, Herr. ihren Körper kräftigst und stärkst, Herr. Sie stark machst, Herr, an ihren ganzen Menschen. Bitte für mich selbst, Herr, dass du mich wieder völlig gesund machst. Bitte für wer immer noch krank ist oder schwach ist oder entmutigt ist, Herr, richte uns auf.